Hallo erstmal. Wie ihr sicherlich schon festgestellt habt, ich bin auch nicht so der übertrieben große Profi, was Vorträge angeht. Ich mache das zu Übungszwecken. Und ich freue mich, dass ihr erstmal alle so viel, also dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr seht alle was, ihr hört alle was. Ich habe 60 Slides, ungefähr 45 Minuten Redezeit, wird also straff. Aber ich denke, wir kriegen das gemeinsam hin. Ich fange erstmal so an. Also, hallo für alle, die mich noch nie kennen oder noch nie gesehen haben. Ich bin Axel, ich arbeite für die DCSO, das nennt sich Deutsche Cybersicherheitsorganisation. Und wie es schon im Namen drin steht, wir machen Cybersicherheit. Das heißt, wir haben so Netzwerksensoren bei unseren Kunden im Netzwerk und detektieren dort Hackerangriffe. Unser SOC verarbeitet dann die Alarme, unser Instant Response kommt, wenn es brennt. Und ich bin praktisch da und analysiere die Malware. Oder mach so Angreiferanalysen und solche Geschichten. Oder schreib Regeln für unsere Sensoren, damit mehr Hacker, böse Hacker detektiert werden. Nebenbei schreibe ich mit meinem Kollegen immer mal so einen Blog, DCSO SciTech, also unsere ganzen Sachen, die wir so gefunden haben. Veröffentlichen wir dort, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mal drüber lesen. Ich finde es spannend. Genau, aber genug über die Firma geredet. Warum bin ich eigentlich hier? Ich bin hier, weil ich die Linux-Tage liebe und großer Fan von Linux-Tagen bin. Und ich habe gedacht, okay, nutze ich die Chance und gebe mir meine Linux-Tage-T-Shirt-Sammlung an. Das geht links unten mit 2010 los. Das geht dann hoch bis 2019 als Helfer und jetzt als Vortragender, weil ich mir immer vorgenommen habe, okay, wenn ich mal groß bin und fertig studiert habe, dann möchte ich gerne mal einen Vortrag halten. Und ich würde am liebsten einen Vortrag halten über Dinge, die mich interessieren, mit denen ich jeden Tag zu tun habe und wo ich ein bisschen das Gefühl habe, dass vielleicht die Allgemeinheit noch nicht so dieses Bewusstsein hat im Sinne des Linux-Tage-Mottos. Mein Vortrag teilt sich so in vier Teile. Der erste Teil ist so im Allgemeinen, so Ransomware im Allgemeinen praktisch, also die Definition. Wir schauen uns mal ein paar Opfer an, ohne jetzt hier Opferblaming zu machen. Wir gucken kurz in die History rein. Dann schauen wir uns die Attack Details an, also so Tactics, Techniques and Procedures. Wir machen kurz einen Technical Deep Dive, also eigentlich die Frage, okay, wie wird eigentlich Ransomware gezündet? Wie kommt die Hacker auf den Computer? Wie startet sich die Malware? Dann gucken wir uns kurz den Payment-Prozess an, gehen dann rüber in den dritten Teil, okay, wer steckt denn eigentlich dahinter, hinter den Angreifern? Kurz mal in die Struktur. Und dann im vierten Teil, das sind dann die letzten paar Folien, ich hoffe, wir schaffen die noch, geht es darum, okay, wie kann man sich als normaler Nutzer eigentlich schützen davor, wie können sich Firmen davor schützen, das werden wir mal sehen, ob wir bis dahin kommen. Okay, fangen wir an. Allgemein, warum habe ich das Thema gewählt? Weil ich mir gedacht habe, okay, wenn wir uns das so anschauen in der Tagesschau, kriegen wir immer so mit, Ransomware ist ein Thema, aber im Allgemeinen weiß eigentlich jeder nur, okay, es werden Dinge verschlüsselt und dann gehen Dinge nicht mehr, aber niemand weiß mehr also drumherum, wie es weitergeht, was für Leute dahinter stecken, wie es funktioniert. Gestern habe ich ein Gespräch geführt, da hieß es, ja, Ransomware auf den Linux-Tagen, ist das nicht nur so ein Windows-Problem? Ja, Windows ist ein Problem, aber es ist nicht nur exklusiv Ransomware-Problem für Windows, sondern es gibt auch Ransomware für Linux. Es gibt Ransomware für Android, für Mac. Das heißt, jeder kann betroffen sein, jeden kann es erwischen. Deswegen ist es schön, auch den Linux ein bisschen das Bewusstsein zu vermitteln und ein bisschen das Thema ein bisschen zu verbreiten. Noch ganz kurz so für die Tiefe des Vortrags. Das ist jetzt nicht so, wer hier in Ransomware promoviert hat oder selber schon seine erste Million mit Ransomware gemacht hat, der wird hier wahrscheinlich nicht mehr so viel dazulernen. Es ist eher so für allgemein, alle mal ein bisschen abholen, dass wir alle ein bisschen im Thema stehen, dass wir und für die ein bisschen mehr Ahnung haben, vielleicht ein bisschen was Neues mit dabei ist. So. Okay, jetzt wissen wir, wann wir über Ransomware reden, müssen wir vielleicht mal kurz über die Definition reden, damit ihr wisst, über was ich rede und was ich meine. Für mich ist Ransomware im Endeffekt Software, die Dateien verschlüsseln und die dadurch Dateien oder Informationen als Geisel nehmen und dann Ransom wollen, also eine Lösegeldzahlung dafür wollen. So, der Prozess ist relativ einfach definiert, also der Computer wird infiziert, dann werden die Daten verschlüsselt, es werden nicht alle Daten verschlüsselt und danach gibt es einen Bezahlprozess und danach werden die Daten wieder entschlüsselt. So läuft der Prozess, so ist erstmal das allgemeine grobe Verständnis für. Extra den Schluck Wasser genommen, um Spannung aufzubauen. Wir kommen hier drum rum. Ja? Ransomware ist, Daten werden verschlüsselt. Das heißt, wir müssen uns kurz mit Verschlüsselung auseinandersetzen. Und deswegen müssen wir noch ganz kurz über symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung sprechen. Ich gehe davon aus, dass es eigentlich wahrscheinlich jeder weiß, das ist klar. Aber für die, die gerade noch mal eine kurze Auffrischung brauchen, gibt symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung. Der Punkt bei symmetrischer funktioniert wie folgt. Ja, im Bild bleiben. Bei symmetrischer Verschlüsselung wird einfach ein Key erzeugt und der Key wird genutzt, um ein Secret zu verschlüsseln. So. Und der gleiche Key wird ebenfalls genutzt, um das verschlüsselte Secret wieder zu entschlüsseln. Der Unterschied zur asymmetrischen Encryption ist, dass es erstens mehrere Keys gibt. Es wird ein Private Key erzeugt, aus dem Private Key wird ein Public Key generiert. Und man kann aus dem Private Key immer wieder den Public Key generieren, man kann aber nicht rückwärts aus dem Public Key den Private Key generieren. Ganz kurz, der heißt Public Key, weil der kann überall rumliegen, den sollte jeder haben. Der Private Key ist klar, sollte private, wie es jeder ist, bleibt bei jedem auf der Festplatte und man sollte nicht teilen. So, da der Public Key public ist und man mit jedem teilen kann, nimmt man das Secret, jeder kann praktisch mit dem Schlüssel das verschlüsseln, ist aber nicht mehr in der Lage, das wieder zu entschlüsseln. So, wie funktioniert es? Du nimmst den Private Key, den verschlüsselten Text und kannst es wieder entschlüsseln. Vom Prinzip her relativ einfach. Ich habe es ein bisschen kurz gehalten. Warum habe ich das jetzt erwähnt? Weil, und das wird jetzt, Achtung, ist jetzt eine volle Folie. Und die funktioniert wie folgt. Die geht hier oben los, hier rüber, hier runter und endet hier. So, und was ich im Endeffekt erklären möchte, ist erstmal das allgemeine Grundkonzept von Ransomware. Ja? Also es gibt im Endeffekt irgendwie so einen Threat Actor, eine Ransomware-Gang, den Bösi praktisch, der erzeugt sich einen Private Key. Aus dem Private Key erzeugt er sich den Public Key. Dann nimmt er den Public Key, packt ihn in seine Ransomware, die hat er gestern Abend geschrieben, und dann sagt er, okay, pass auf, es geht los, die wird jetzt irgendwie zugestellt, entweder per E-Mail verschickt oder wird irgendwo zum Download angeboten oder über einen Exploit in irgendeine Firma zugestellt, und dann passiert dort, ich sage jetzt mal magische Weise, irgendjemand klickt drauf, die Infektion. Die Ransomware verteilt sich, alle kriegen Panik, die Administratoren rennen rum, nichts funktioniert mehr. Einzige, was noch arbeitet, ist die Ransomware. Und jetzt kurz gucken im Detail, was macht die Ransomware? Die Ransomware wird gestartet, die generiert am Anfang einen symmetrischen Key. Das haben wir, also linke Seite praktisch. Mit dem symmetrischen Key sucht es nach Dateien, jede Art von Dateien, die für den Benutzer wertvoll sind, und verschlüsselt die Datei. Das macht es mit jeder Datei, die sie finden kann, und dann nimmt es den symmetrischen Key und verschlüsselt den symmetrischen Key mit dem Public Key. So. Dadurch liegt der symmetrische Key bei dem Opfer auf dem System, ohne dass das Opfer praktisch den Key nutzen kann. Jetzt kommt der Prozess, wo das Opfer mit der Ransomware-Gang in Verbindung treten muss. Überträgt praktisch den verschlüsselten symmetrischen Key an die Ransomware-Gang, hängt noch paar tausend Dollar ran, oder auf was sie sich geeinigt haben. Die Ransomware-Gang entschlüsselt den Key und schickt den symmetrischen Key wieder zurück. Das ist eine Beispielanwendung. Ja? Jede Ransomware-Gruppe arbeitet etwas anders, aber so prinzipiell, so funktioniert das. Manchmal hängen die auch den symmetrischen Key verschlüsselt direkt mit an die einzelnen Dateien ran. Manchmal liegen die im Ordner mit dazu. Das ist unterschiedlich und hängt von der Implementation ab. Okay, nach dem Bezahlen kriegt man für gewöhnlich den Schlüssel und eine Software zum Entschlüsseln und kann sich dann wieder dran machen, die ganze Infrastruktur neu aufzubauen. So, das ist so fürs Erste erstmal das grobe Konzept. Ja. Das ist, ganz ehrlich, nee. Also, das ist so schwer. Also das, was in den Nachrichten steht, du weißt ja nie, wer offiziell bezahlt und wer nie. Aber die Gruppen leben davon, dass die einen guten Ruf haben. Ja? Also niemand würde bezahlen, wenn jeder weiß, okay, die Gruppe gibt mir den Key sowieso nie zurück. Ja? Dann lohnt sich das Bezahlen nie. So, das heißt, die Gruppen achten schon drauf, dass wenn bezahlt wird, dass die Leute das auch wieder entschlüsseln können. Es gibt auch Support, die dir helfen beim Entschlüsseln. Und wie du Bitcoin kaufst und so, die sind super froh. Das ist Support, der ist da, wenn du brauchst. Ja, da wartest du nie ewig. Ist aber teuer. Okay. Ganz kurz, ich habe überlegt, mach mal eine Demo. Kein Demo-Video, man sieht nie viel. Deswegen habe ich jetzt eine Demo-PowerPoint-Slide gemacht. Wir müssen uns vorstellen, das ist im Endeffekt der Computer. Wir sitzen dran, gerade eine Runde Solitär gespielt, machen zu, der Chef kommt rein, der Chef redet mit uns. Wir strahlen Sicherheit zu unserem Chef aus, gucken dann wieder auf unseren Bildschirm und zack. So, wir haben praktisch nichts gesehen, wir haben nichts gehört. Es ist jetzt nicht, dass irgendwo ein Fenster aufgeht oder so, oder man vorher noch informiert wird. Es hat sich einfach nur das Hintergrundbild geändert. Es setzt uns schon in einem gewissen Maße unter Druck, weil wir sehen, okay, unsere ganzen Dateien, wir können sie nicht mehr öffnen, vieles verschlüsselt. Unser Hintergrundbild weist uns darauf hin, vielleicht mal die Vanity Crypt zu öffnen, die hier links oben ist. Und es wird alles nie besser, weil wir jetzt feststellen, okay, wir haben wirklich Ransomware auf unserem System gehabt. Was wir hier sehen, ist WannaCry, relativ bekannte und zerstörerische Ransomware. Genau. Was wir sehen, es wird auch sofort Druck aufgebaut, also so, bis wann bezahlt werden muss, wann das im nächsten Intervall teuer wird, ja, was eigentlich passiert ist, wie ich meine Dateien zurückkriege. Meistens steht da drin, ja, falls es schon ein Entschlüsselungsprogramm gibt, vertrauen Sie dem nicht, das macht alles noch viel schlimmer, und zahlen Sie so schnell wie möglich, am liebsten in Bitcoin, und das ist die Adresse. Und falls ihr nicht wisst, wie es mit Bitcoin geht, hier gibt es noch einen extra Knopf, eine Information, how to buy Bitcoin. Ist also, die sind wirklich daran interessiert, dass man das Produkt versteht. Das ist erstmal so ich sage jetzt mal, Ransomware-Erlebnis aus der Customer-Sicht ist nie so angenehm. Und da freut man sich drüber, wenn man ein Backup hat. Kommen wir kurz zur History. Also Ransomware an sich ist ja jetzt nie, das ist ja nie jetzt irgendwie erst seit Corona da und es ist jetzt der ganz neue heiße Trend, sondern es gab so die erste Ransomware, die ich gefunden habe, die aber so im Internet allgemein als, okay, das könnte als Ransomware zählen, die heißt AIDS, die ist 1989 noch per Floppy Disk zugestellt worden. Da musste die Ransom auch per Brief an eine Postbox bezahlt werden mit Einschreiben, also mit vorfrankierten Brief, damit praktisch der Schlüssel und die Software zum Entschlüsseln wieder zurückgeschickt werden kann. Danach hat sich das so entwickelt, so, da gab es so Scareware und Screenlocker. Also Scareware war sowas wie, du hast ein Virus auf deinem Computer, kaufe diese Antivirensoftware, oder genau so in die Richtung. Dann haben wir noch Screenlocker, die haben sich einfach ausgesperrt aus deinem Computer. Musstest du den Zugang wieder kaufen zu deinem eigenen Computer. Das ging dann weiter mit Reviton, oder ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das sind diese BSI-Trojaner, wo dann drauf steht, wir haben dich bei dieser Straftat, haben wir auf deinem Computer gefunden, oder die und die Dateien haben wir gefunden. Du hast jetzt automatisch, musst du diese Strafe zahlen und alles ist vorbei. So, also auch funktioniert mit Angst. So die eigentlich richtige Ransomware, die wir kennen, ist die nach den heutigen Maßstäben wirklich diese Definition von Ransomware fast, ist CryptoLocker. Die wurde damals über das Zeus-Botnetz verteilt und auch per E-Mail. Das ging dann weiter. 2016 hat sich das dann weiterentwickelt mit WannaCry und Petya. 2016 wurde das ja als der Eternal Blue Exploit von der NSA geleakt ist. Ja, Eternal Blue ist so ein Geheimdienst-Exploit gewesen, mit dem man praktisch über das Netzwerk einen Windows-Rechner infizieren konnte über das SMB-Protokoll. Also Remote Code Execution war möglich, ohne dass der Benutzer irgendwas klicken musste, irgendwas machen musste. Wenn der Rechner online war, konnten sie den infizieren. Dieser Exploit ist geleakt, wurde dann auch sofort von WannaCry verwendet. WannaCry war eine Ransomware, die war so wurmartig. Ja? Die hat praktisch das Internet gescannt, die Rechner verschlüsselt und dann weiter nach anderen Rechnern gescannt und sich dann somit weiter verbreitet. Hat innerhalb von 24 Stunden viele Rechner auf der ganzen Welt infiziert, wurde dann aber von dem Security Researcher Gott sei Dank gestoppt. In der gleichen Zeit 2016 wurde die Ukraine mit Ransomware angegriffen, die hieß Petya, verstärkt. Das erzähle ich darum, weil 2017 gab es dann NotPetya. NotPetya unterscheidet sich zu Petya, dass es ähnlich ist, aber NotPetya ist halt so. Und so hat sich der Name ergeben, weil die immer gesagt haben, ja, but it's NotPetya. Und Petya ist der erste Ransomware-Angriff, der einem Staat zugeordnet werden konnte. Das war ganz interessant. Jetzt habe ich den Namen vergessen von der Firma. Ich habe es aber klug aufgeschrieben. Und zwar MiDoc. Genau, und zwar gibt es in der Ukraine, ich glaube MiDoc, also ich habe es ja aufgeschrieben, MiDoc hieß die Firma, die so ein Steuersystem verkauft für jede Firma, die in der Ukraine Geschäfte macht und Steuern zahlen muss, hat das Programm gebraucht, um praktisch die Steuern zahlen zu können. Die Firma wurde gehackt und der Update-Modus dieses Programms wurde missbraucht und darüber wurde praktisch die Ransomware auf alle Rechner in der Ukraine verteilt. Das wurde kombiniert mit Mimikatz. Mimikatz ist ein Programm, mit dem man aus Windows die ganzen Credentials und Login-Sachen rausziehen kann aus der Memory. Und diesem Eternal Blue Exploit, dadurch hatte NotPetya ja wieder diesen Wurmcharakter, konnte sich überall verteilen, hat sich im ganzen Land verteilt, da die Ukraine aber auch international Geschäfte hat und also macht und auch Firmen aus der ganzen Welt in der Ukraine Geschäfte machen, hat es auch Firmen aus anderen Ländern erwischt. So, das heißt, dieser NotPetya, die NotPetya Ransomware hat sich in der ganzen Welt verteilt. Genau, und ist halt, wie schon gesagt, die erste Ransomware, die in einem Staat zugeordnet werden konnte. Es war ein staatlicher Angriff. Ryok hat dann angefangen, ist dann auf die Idee gekommen, File-Shares mit zu verschlüsseln. Und jetzt so 2020, ich habe das alles ein bisschen gekürzt, dass wir in der Zeit bleiben, 2020, jetzt ist so die Zeit, wo so die Ransomware-Gruppen ab jetzt gefühlt aus dem Boden sprießen. Es gibt ganz viele, die benennen sich auch regelmäßig um, die kooperieren miteinander. Die sourcen auch teilweise Aufgaben aus, also zum Beispiel versuchen sie nie alleine in irgendwelche Netze einzubrechen, sondern kaufen sich schon Zugänge zu bereits infizierten Systemen in Firmennetzen und so weiter. Okay, gucken wir kurz auf die Opfer, die es so gibt. Dadurch, dass man es, wenn man es nie aktiv verfolgt, weiß man nicht so richtig, okay, was sind so Opfer gewesen oder wen hat es alles erwischt. Und es gibt erstmal zwei Gruppen. So, die eine Gruppe ist, es gibt immer noch so den Endverbraucher, den Enduser, der wirklich noch angegriffen wird, der lädt sich irgendwas runter, der klickt doppelt und zack, sind die ganzen Sachen verschlüsselt. Und dann wird nicht nur der Windows-Rechner verschlüsselt, sondern auch das NAS-System und die Backup-Festplatte, die mit dranhängt. Das ist unangenehm. Und es gibt auch Ransomware für Android zum Beispiel. Das ist dann wird da nie wirklich ein Exploit runtergeladen. Meistens werden die Benutzer in irgendwas getrickt, so mit Alert Documents nennen das, irgendwelche falschen Dokumente oder man kriegt eine SMS, ladet die App runter, um was weiß ich, die DHL irgendwas App zu installieren und dann verschlüsselt es die ganzen Fotos. Meine Mutter wäre sehr traurig, wenn sie ihre ganzen Fotos verschlüsselt kriegen würde, deswegen ist das auch, also Handys verschlüsseln ist auch ein valider Angriffspunkt. Ist jetzt berechtigt, dass sie das angreifen. Also nie berechtigt, aber nachvollziehbar. So. Okay, kommen wir auf die andere Seite, Companies. Ja? Was sind so schon bekannte Opfer? Ich habe die alles aus den Nachrichten genommen. Bekannte Opfer von Ransomware-Gruppen. Ja? Die Colonia Pipeline, habt ihr vielleicht in den Nachrichten gehört, hat es nie direkt in der USA die Pipeline an sich erwischt, aber die Firma, die Pipeline betreut und die hat so erwischt, dass sie im Endeffekt ihre Systeme runterfahren mussten und auch den Betrieb der Pipeline unterbrechen mussten, was dazu geführt hat, dass die Ostküste der USA einfach keinen Treibstoff mehr hatte oder knapp war, mit dem Ergebnis hinten raus, dass die Leute alle Hamsterkäufe gemacht haben, dass der mangelnde Treibstoff noch knapper war. Unangenehm. Continental hat es erwischt. Und was vielleicht, das sieht man hier unten, Maersk hat es erwischt. Und Maersk ist spannend, weil Maersk hat es erwischt durch NotPetya. Maersk hatte in den Computer oder Systeme in der Ukraine stehen und die Systeme von Maersk in der Ukraine wurden infiziert und es hat sich dann auf der ganzen Welt in den ganzen Windows-System verbreitet und alles verschlüsselt. Und wer Maersk nicht kennt, Maersk sind die Container um die ganze Welt schiffen, die am Hafen die ganzen Containeranlagen haben und die Kräne und die ganzen Sachen um die Welt schiffen. Das heißt, das hat die Weltwirtschaft erwischt. So, die konnten die ganzen Schiffe nicht mehr entladen, die ganzen LKWs wurden am Hafen wieder zurückgeschickt, die wussten, Riesenchaos. So, die Firma konnte mehrere Wochen nie arbeiten. Das heißt, so Ransomware hat ordentlich Auswirkungen auch auf den Betrieb von Firmen. Dann gibt es noch, weil es mir gerade noch einfällt, Deutschland, dem Fahrradhersteller Prometheus, hat vielleicht jemand in den Nachrichten gelesen, die sind durch Corona hatten sie sowieso schon Probleme, aber so den letzten K.O.-Schlag haben sie gekriegt, weil die Firma durch Ransomware infiziert wurde und dann mussten sie Insolvenz anmelden. Ist also, Ransomware ist auch firmengefährdend praktisch oder geschäftsgefährdend. Die wurden jetzt aber, Gott sei Dank, wurden die Jobs gerettet, weil diese Woche gab es, glaube ich, ein Übernahmeangebot. Also nochmal ein Happy End. Kann man sehen. Gut, gucken wir nochmal ganz kurz. Jede Ransomware-Gruppe, die was auf sich hält, die haben auch im Tor-Netz ihre eigenen Webseiten. Ja? Warum haben die ihre eigenen Webseiten? Weil die nie nur, die sind dazu übergegangen, nie nur Sachen zu verschlüsseln, ja, oder die Backups zu löschen und dann Sachen zu verschlüsseln. Die sind jetzt dazu übergegangen, das nennt sich Double Extortion, erst die Daten zu klauen, dann die Backups zu löschen und dann die Sachen zu verschlüsseln. So, weil, wenn die Daten geklaut haben, haben sie mehr Druckmittel, dann können sie einfach sagen, okay, hier, wir haben von euch noch, was weiß ich, die Bilanzen von euch, wir haben noch hier Sachen, die dem Datenschutz eigentlich unterliegen. Wenn das rauskommt, dann sind euch noch Strafen und so fällig. So, das heißt, die klauen extra Daten und um diese Daten zu zeigen, was sie so für Daten geklaut haben, richten sie extra Webseiten ein. Auch hier sieht man wieder, jeder Kasten steht für ein Opfer. So, ich habe, läuft die Zeit ab, wie lange die Leute noch Zeit haben. Wenn man hier auf Details drückt, kriegt man für jedes Opfer praktisch nochmal eine Detailwebseite, nochmal eine Auswahl für geklaute Dateien, die man sich auch runterladen kann. Man kann auch für Firmen, die nicht bezahlt haben, Datensätze runterladen, das ist kein Problem. Dass die Webseite über das Tornetzwerk zu besuchen ist, nicht illegal oder sowas. Ja, es ist nur so, das heißt, jeder kann da drauf gucken und sich angucken und alle, die jetzt sagen, ja gut, aber das ist jetzt, was sind das, 20 Opfer oder sowas? Ich habe praktisch mal runtergescrollt, noch einen Screenshot gemacht. Es zeigt einfach, und das ist, die Screenshots sind ja alt, ja. Das letzte Opfer rechts unten ist vom 27. Februar 2023. So, das ist 1,5 Monate her. Das läuft, also die sind sehr fleißig und das ist nur eine Hackergruppe. Die Frage, die ich mir stelle, halt als jemand, der für eine deutsche Firma arbeitet, der für die deutsche Wirtschaft, schützt, wie viele deutsche Firmen sind denn da drin? Ja, das heißt, ich habe jetzt einfach mal, ohne die Firmen zu zeigen, aber einfach mal mit Steuerung F gesucht, okay, wie viel GmbH steht denn da drin? Ja, weil hier in den Fenstern haben sie immer das Impressum geklaut und dann da steht immer die Beschreibung von der Firma noch drin. Das heißt, wenn man kurz nach GmbH sucht, kriegt man so grob ein Gefühl dafür, okay, wie viele deutsche Firmen sind denn von der Lockbit-Geschichte betroffen? Wie viele .de-Adressen sind denn betroffen? Grob. So, und da sieht man, okay, die letzten drei Monate sind jetzt nie Hunderte, aber es ist schon eine regelmäßige Zahl von alleine einer, Ransomware-Gruppe. Jede Ransomware-Gruppe hat so ihren eigenen Stil und ihre eigene Webseite. Das ist Vice Society. Man sieht auch, wie viel Opfer sie so haben. Das ist auch so, Firmen, die bezahlen, werden von der Webseite wieder runtergenommen. Das heißt, man kann nicht sehen, hat bezahlt, hat nicht bezahlt, sondern die bezahlt haben, werden runtergenommen. Die nicht bezahlt haben, die werden dann halt öffentlich geschämt. So.
Ja. Vor zwei, drei Folien, genau da, hier zoom.jp ist auf der Webseite, ja. Da steht ein Preis neben, was ist das dann?
Ja, das ist der Preis, den du bezahlst, damit deine Daten nicht online kommen.
Okay, und warum steht das bei den anderen?
Weil, je nachdem, du hast ja spezielle Tarife, du kannst das verhandeln, so. Also es ist nicht, ja, das ist nicht so. Okay, die kommen in dein Netzwerk, die klauen deine Dateien, die sehen deine Dateien, die wissen, was du für Aufträge hast, die wissen, was du teilweise verdienst, wie viele Leute du hast, was deine Leute verdienen, die wissen, wie viel Geld du hast. Ja? Das heißt, die sehen, wenn du an der Börse bist, sehen die ja, was du so gemeldet hast. Und darauf aufbauend entwickelt sich der Preis, den du bezahlst. Und warum die das jetzt bei der Firma direkt, wahrscheinlich ist es einfacher, weil Kinder Japanisch sprechen, nee, ich weiß es nicht. Aber manchmal legen die das fest und manchmal diskutieren die auch. Also verhandeln die auch. Und meistens ist es so, dass es meistens kein fester Preis ist, sondern immer über Verhandlungen geht. Genau, so, Vice Society, das ist übrigens noch so eine Gruppe, die fokussiert sich auch auf Universitäten. So, da ist Nebeninformation, die ist, wurde ja, die TU Freiberg hat sie erwischt und die Zwickau, TU Zwickau hat es auch erwischt, war aber, glaube ich, nie Weiß Society. Zumindest habe ich es nirgends vom Internet gefunden. Genau, so, also es gibt auch verschiedenen Stil von den Webseiten. Hier ist es so ein bisschen, man nimmt den Reichen und gibt sich selber. Und ja, genau, kommen wir zum zweiten Teil. Wir liegen gut in der Zeit, hoffe ich. Ich halte es jetzt einfach. Was ich hier eigentlich versuche, ist den Angriffsflow zu beschreiben. Ja? Wie läuft so ein Angriff ab? Ja? Zuallererst gibt es einen Attack-Vector. Ja? Der Attack-Vector ist der Punkt, wo du mit dem Opfer in Verbindung trittst. Ja? Und jeder weiß standardmäßig, oh, das ist bestimmt E-Mail. Ja, E-Mail ist halt super common, weil wir das auf Arbeit die ganze Zeit benutzen. Alle Sachen kriegen wir, jede Rechnung kriegst du per E-Mail. Ja? So, aber es muss nicht immer nur E-Mail sein. Das können auch Exploits sein. Das heißt, wenn du einen Server draußen hast und nicht schnell genug patchst, ist es ohne Exploits, können nur einfach Downloads sein, die vorspielen, irgendein Programm zu sein, was man runterlädt und dann selber aus Versehen ausführt. Also es gibt ganz viele verschiedene Wege. Der Punkt ist, in dem Moment, wo man es ausführt, führt man nicht direkt die Malware aus oder die Ransomware aus, sondern meistens erstmal so eine Art Loader. Ja, der Loader ist einfach so der erste Schritt in das System und das lädt dann entsprechende Sachen nach. Manchmal ist in dem Loader schon die entsprechende Malware vorhanden, manchmal lädt sich das dann aber auch von dem Surfer aus dem Internet die ganzen Geschichten nach. Das hängt davon ab und je nachdem, wie es implementiert wird, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel, also wie die Verteidiger praktisch die Surfer detektieren, wie die Antivirenprogramme die Loader detektieren. Und wie die sich dann wieder drumherum entwickeln können. Der nächste Stufe nach dem Loader ist meistens sowas wie ein Stealer oder ein RAT. Das ist praktisch ein Remote Access Trojan, also ein Remote Zugangstrojaner praktisch. Das heißt, irgendjemand anders kriegt die Kontrolle über den eigenen Rechner. So, das sind dann solche Botnetze, die dann die ganzen Rechner steuern können. Und was die hauptsächlich machen, ist so Credential Stealing. Ja? Die klauen die Credentials von dem System und die verkaufen die dann weiter. Alles, was wertvoll ist. Und danach, wenn sie das gemacht haben, ist das System für die nicht wertlos, aber verkaufen die das weiter. Ja? Dann kooperieren die mit Ransomware-Gruppen oder anderen Gruppen und sagen, okay, wir können gegen ein gewisses Geld für euch eure Software noch auf diesem System installieren. Ja? Genau, und das ist dann in dem Moment, wo die RAT praktisch das Backdoor aufmacht und in diesem Fall den Ransomware-Aktor auf den Rechner lässt. Bei einem Endanwender ist das relativ einfach, das verschlüsselt dann sofort das System und es ist durch. In einem Firmenkontext sieht das anders aus. In einem Firmenkontext ist das dann der sogenannte Patient Zero. Ja, das ist praktisch der allererste Computer in einem geschützten Netzwerk von einer Firma, die dann... So. Also gut, der dann angegriffen wird. Und von diesem System aus, und das ist, also früher war das ja so, okay, es ist ein Wurm, immer draufgeklickt, das macht so weit, wie es kommt und dann hört es auf. Jetzt ist es so, dass jetzt sind ganze Gruppen dahinter, die nehmen sich Zeit, die loggen sich mit Remote Desktop ein oder per SSH oder was sie haben, versuchen das Netzwerk zu erkunden, versuchen die Privilegien auf dem System, also wenn sie nur Benutzerprivilegien haben, auf Administratorprivilegien hochzukommen, auf Netzwerkadministratorprivilegien hochzukommen, das Netzwerk zu erkennen, noch neue Malware nachzuladen. Auch mit ihrem Command-Control-Server, also eine unauffällige Kommunikation herzustellen. Ja? Die machen das nie normal hier irgendwie über HTTP oder sowas. Gibt es auch, was weiß ich, über Ping oder über DNS-Requests oder solche Sachen. Verstecken die ihre Kommunikation. Wenn sie dann das Netzwerk erkundet haben und sich dann hier im Endeffekt durch das Netzwerk gearbeitet haben, fangen sie an, Daten zu extrahieren. Die sammeln das, alles, was sie finden, zippen sie und laden das hoch. Das heißt, die haben entweder ihre eigenen Server irgendwo oben stehen, also ein FTP-Server oder so, und laden das dann hoch. Dann gibt es dann schöne Ordner von jeder Firma und dann kann man da reingucken und sieht dann. Oder die laden das halt auf sowas wie Mega hoch, so auf diesen File-Sharing-Plattformen. Und wenn Sie das gemacht haben, gibt es dann irgendwann den Tag, wo Sie sagen, okay, jetzt ist der Punkt, jetzt verschlüsseln wir, dann, da haben Sie Skripte für, dann fangen Sie an, die AV, also die Antiviren-Software zu deaktivieren, die Backups sofort zu löschen, die Administratoren alle auszusperren, ja, weil wenn kein Admin da ist, dann haben Sie auch mehr Zeit und dann fangen Sie an, die ganzen Dateien zu verschlüsseln. So, und das ist halt, also das ist auch der Punkt, ne? Wenn die Backups löschen und die Admins nichts machen können, dann, also viele Firmen haben Backups, ne? Aber wenn ihr das am Netz oder an den Rechnern angesteckt lasst, dann haben die das auch schon gelernt, dass die das auch noch mit weglöschen müssen. Genau, so, und jetzt ist der Punkt, ich habe früher immer gedacht, oh, Hacker, das ist so ein bisschen die Königsklasse, das sind die Leute, die können was, ja, weil die verstehen die Systeme und die tricksen die aus. Hat sich aber rausgestellt, okay, es gibt relativ einfache Tools für so Clicky-Bunty-Tools, ja, und Red, das ist eines der bekanntesten, das nennt sich Cobalt Strike. Kurzer Hintergrund, in dem Cyber-Security-Bereich gibt es sowas wie Blue Teaming und Red Teaming. Blue Teaming sind so die Leute, die das Netzwerk verteidigen, die so die Verteidigung und die Infrastruktur hochbauen und sich die Konzepte ausdenken. Und die Red Teamer sind die, die dann wirklich mal versuchen, in das einzubrechen, versuchen, Exploits zu zünden, immer noch mit einem noblen Hintergrund, das Netzwerk sicher zu machen. Und dafür gibt es Red Teaming Tools. Die werden legal verkauft, legal hergestellt. Aber die haben halt so eine Doppelfunktion, ja, wenn die in die falschen Hände kommen oder irgendwie liegen, dann nutzen das die Hacker halt sehr gern und das ist dann halt sehr einfach. Was ihr hier seht, ist zum Beispiel ein Screenshot von Cobalt Strike, wie schon gesagt, hier der Patient Zero, alles was rot ist, hat die höchsten Privilegien auf dem System, dann auf alle Rechner, auf die ihr euch verbinden könnt, jeder Rechner, der an ist, was es für ein Betriebssystem drauf hat, könnt ihr rechte Maustaste drauf machen, ladet die Datei hoch, genau, lade die Datei hoch oder ich mache einen Screenshot oder sowas oder gib mir einfach einen Datei-Tree oder starte einen neuen Prozess. Das ist relativ einfach für die Angreifer und es erfordert nicht mehr so viel Fachwissen und irgendwie 10 Jahre Informatikstudium. Ja? So, das Tool, da gibt es auf YouTube ganz viele Anleitungen, das Tool wird erklärt. Ja, ich finde es erschreckend, dass es so einfach geht. Weil das einfach dieses Spezialwissen reduziert und jeder das machen kann. So, was wir auch beobachtet haben, ist, dass Ransomware-Gruppen immer professioneller werden. Ja? Früher so Angriffstechniken wie Living off the Land, das sind so LOL-Bins, Angriffstechniken, die wir bei professionellen staatlichen Angreifern beobachten konnten, sehen wir jetzt auch, dass es immer mehr in den Ransomware-Gruppen übernommen wird. Was Living off the Land bedeutet, ist, die bringen gar nicht mehr ihre eigenen Tools mit, sondern die nutzen die Tools, die vorhanden sind. Ja? Die nutzen PowerShell, die nutzen Windows Management Instrumentation, die nutzen, was weiß ich, habt ihr AnyConnect im Netzwerk, dann nutzen die AnyConnect oder TeamView oder Windows RDP. Das ist alles legitimer Traffic, der standardmäßig nie verdächtig aussieht und ohne direkt geblockt werden kann oder sollte, weil es ja einen legitimen Grund hat. Okay, Technical Deep Dive, so die... Das verspricht mehr, als es ist. Aber eigentlich ist es cool. Und wir fangen erstmal mit dem Langweiligen an. Und zwar die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, und was ich gerne zeigen möchte, ist der Punkt, okay, wie wird denn Malware gestartet? Also wie ist denn der eigentliche initiale Punkt, abgesehen von, okay, ich führe einen Exploit aus. Ja, wie tricke ich denn den Benutzer, da rein Software auszuführen, was eigentlich überhaupt nie gewollt ist. Okay, Standardsache ist, jeder kennt das, oh, führe keine Makros aus. In deinem Word-Dokument mach das nie. Don't click enable content. Mach das niemals. So, das ist Grundregel. Die Frage ist, okay, was passiert denn dann hinten raus? So, und man muss wissen, Word ist nie irgendwie so einfach so ein einfaches Programm, wo es nur, ist kein weißes Papier und es ist Schrift drauf. Ja, Word ist hochkomplex. Microsoft hat mal eine Umfrage gemacht, was die Nutzer denn noch so für Funktionen im Word haben wollen. Und dann haben sie festgestellt, okay, sind schon 99% implementiert. Die Nutzer wissen es bloß noch nie, wo das überall ist. So, ja, aber das System ist komplex und es kann viel. Es kann unter anderem Makros ausführen, die in Visual Basic programmiert sind, die kleine Programme sind, die man mit der Datei mitgeben kann. Und hat solche Funktionsaufrufe wie, okay, Auto-Execute, Auto-Exit, Auto-Open, Auto-New, Auto-Close. Was heißt das? Okay, Auto-Open ist, führe automatisch aus, wenn das Dokument geöffnet wurde. Führe automatisch aus, wenn ein neues Dokument erstellt wurde. Führe automatisch aus, wenn ein Dokument geschlossen wurde. Ja, diese Funktionen werden automatisch getriggert, wenn Word geöffnet wird. So, und die Makros enabled sind. Jetzt habe ich mal so eine... Jetzt ist der Moment, wo die Brille rauskommt. So sieht ein böses Makro aus. Ja? So, das ist ein Cobalt-Strike-Makro, das kann man direkt, das wird von Cobalt-Strike erstellt, das kann man direkt in sein Word-Dokument reinkopieren, das also nehmen konnte selbst ich. Und das, ich habe es mal mit Punkten versucht zu visualisieren. Was wir hier sehen im Endeffekt ist, ganz unten sind so die ersten Key-Sachen, so Auto oben, Word-Book oben, und das greift alles auf die Funktion Auto oben ganz oben zu. Ja, das heißt, alle Auto-Funktionen werden weitergeleitet auf die obere Auto oben-Funktion. Dann werden ein paar Variablen definiert, dann sehen wir hier diesen großen Blob und hat man eigentlich schon keine Lust mehr drauf zu gucken, weil er denkt, okay, das ist super kompliziert. Was es ist, ist eigentlich eine codierte Binary, also ein Programmcode, der hier fürs bessere Speichern kodiert wurde. Dann am Punkt 4 wird die Systemarchitektur definiert oder identifiziert. An dem Punkt 5, und das sieht man hier oben, es ist hier leicht obfuscated, als Run Stuff steht das dann hier irgendwo drin. Das ist eigentlich nur Kernel 32 Aufrufe unter Windows, und das ist sowas wie, okay, create Prozess, also erstelle einen neuen Prozess. Reserviere neuen Speicher für den Prozess, schreibe in dem Prozess folgendes in den Memory, also schreibe es in den Memory, dann nimmt er das, dekodiert das, lädt es dort rein und dann, okay, führe den Remote Thread aus, also führe das Programm aus, was du hier im Endeffekt gekriegt hast. Und was ist das? Das ist ein Programm, was sich mit dem Command and Control Server des Angreifers verbindet und ihm die Kontrolle über meinen Rechner gibt. Das heißt, in dem Moment, wo ich auf Enable Macro geklickt habe, wird das ausgeführt, interpretiert und eine Verbindung zu dem Angreifer-Server hergestellt. Das war jetzt so ein bisschen das Komplizierte. Kommen wir zu einem anderen Beispiel. Das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen. So, okay, man kriegt eine Rechnung zugeschickt, das ist irgendwie gezippt, das ist auch noch okay, dann, das geht ja um Windows alles, man klickt doppelt drauf, man packt das aus, okay, sieht ein bisschen komisch aus, ist eine Invoice-ISO, ja, Formate, ey, unglaublich, doppelt draufgeklickt, alles ist doppelt draufklicken und sich verändert, funktioniert. Okay, jetzt haben sie noch einen Ordner geschickt, sind wahrscheinlich mehrere Rechner, buff, zack. Das war der Moment, wo es explodiert ist, wo wir da draufgeklickt haben. Die Frage ist, warum? So, warum ist das passiert? Weil, was wir nicht gesehen haben, ist, dass die ISO im Endeffekt nicht nur diesen Ordner mitgegeben hat, sondern auch noch ein Archiv und noch eine 7-Zip-Exe. So. Was die 7-Zip kennt wahrscheinlich jeder, das ist einfach das Programm für zum ZIP-Archive entpacken oder packen. Und dann gibt es noch hier das entsprechende ZIP-Archiv. Und das läuft, und der Angriff läuft im Endeffekt wie folgt aus. Wie folgt ab, wir haben den Invoice-Folder, das eigentlich nur eine Link-Datei ist. Ja? Wenn man rechte Maustaste macht, Eigenschaften auf die Link-Datei, dort auf Target gehen, sehen wir hier den Pfad und hier steht das Böse drin, das habe ich ja nochmal rausgezogen. Die CMD-Exe wird ausgeführt, also die Command-Shell, als PowerShell interpretiert, das Fenster wird versteckt. Die 7-Zip-Exe, die mitgegeben wird, wird genutzt, um das Archiv zu entpacken mit einem Passwort. Das Archiv ist passwortgeschützt, dass das Antivirenprogramm da nicht reingucken kann. Das wird in C-Programme geladen oder entpackt und danach wird es mit dem Windows-eigenen System RunDLL ausgeführt unter dem Pfad. Das ist die 19a-DLL, die in diesem Archiv drin war. Und das ist der Einstiegspunkt. Dass das nie sinnvoll heißt, da muss man sich dran gewöhnen, so sieht Malware aus, aber man muss wissen, was es ist halt, DLL und Einstiegspunkt. In dem Moment doppelt drauf geklickt, das Programm wird ausgeführt, wieder eine neue Verbindung zum Server, der Angreifer hat wieder Kontrolle über den Rechner. Können wir hoffen, dass das AV-Programm, das Antivirenprogramm, das noch abgreift. Kurz zur Evolution, wie sich das entwickelt hat, ich muss mich glaube ich weinen. Im Endeffekt, früher gab es so Word- und Excel-Makros, das hat sich jetzt ein bisschen geändert und verschoben, seitdem Microsoft da aktiv gegen vorgeht. Jetzt gibt es sowas wie Password-Protected Zip-Files, die dann ISOs enthalten, die dann Link-Dateien enthalten. Also der Trick ist auch, das so verschachtelt wie möglich zu machen, um in einem gewissen Maße auch die AV-Programme zu ja, zu verwirren. Die wissen halt nie, wie tief die scannen sollen. Ja? Theoretisch können die ja unendlich tief reinscannen und dann sind die ausgelastet. Genau, auf jeden Fall gibt es da halt alle möglichen Optionen. Das heißt, es ist schon immer verdächtig, wenn man sich durch was durchklicken muss, theoretisch. Ja, ZIP, ISO, Link, dann gibt es ja noch einen JSON-File, dann hängt da noch ein Bash-Skript dran und dann startet es eine DLL. So. Oder Compiled HTML, CHM, kennt kein Schwein, ich kann es auch nicht. So, okay, was ist das? So, die finden, oder hier, VHD-Dateien, die probieren halt die ganzen Varianten aus, die ganzen Endungen, was führt was aus und so entwickeln die sich weiter. Aktuell ist OneNote ganz groß im Trend. Das habe ich jetzt hier extra nochmal als Screenshot gemacht. Wird ein OneNote erstellt, wird die Ransomware reingeladen als Attachment, die steckt mit drin. Dann wird hier so ein einfaches Bild drüber gelegt und wenn der Benutzer draufklickt, wird das automatisch ausgeführt. So. Klappt, funktioniert, Rechner infiziert. So. Genau. Anderer Punkt ist, das finde ich besonders gemein, weil das hat man eigentlich nicht so auf dem Schirm, das ist Search Engine Optimization Poisoning. So, das heißt, was die machen ist, die holen sich, okay, Werbefläche auf Google für zum Beispiel, das ist ein Screenshot von SentinelOne, ja, die haben einen guten Artikel drüber geschrieben, wer das schnell lesen kann, hier ist die Source. Im Endeffekt, worum es da geht, wer zum Beispiel Blender 3D runterladen will, ja, okay, ich brauche das für die Arbeit oder als Hobby, ich lade das runter, ich gebe das, keiner geht auf die Webseite, alle geben das auf Google ein und dann klickst du halt den allerersten Link. Ja, das ist meistens dann aber hier schon gekennzeichnet als Ad, ja, oder hier als Ad, genau, und hier die eigentlich legitime Seite ist ganz unten. So, die Chance, dass hier oben drauf geklickt wird, ist relativ groß, bloß, dass man dann nicht auf die Blender-Webseite kommt, sondern auf eine von dem Angreifer gesteuerte Webseite. Ja, so, und was man da runterlädt, ist die Blender-Datei plus nochmal eingepackte Ransomware oder Malware im Hintergrund. So, das heißt, man installiert sich das und hat dann automatisch, wenn man es von der falschen Quelle geladen hat, automatisch Schadsoftware mit drauf. Also wichtig, immer drauf gucken, von wo man Dinge runterlädt und ob das auch legitim ist. Okay, der Payment-Prozess. Ich halte mich ran. genau, im Endeffekt ist es so, dass es ist nicht mehr so schön, dass es alles so grafisch, also nicht mehr so grafisch aufbereitet, sondern jetzt gibt es einfach nur noch ganz billig eine Textdatei, kurze Informationen, alle wissen Bescheid, Ransomware, okay, alles andere, was andere entschlüsseln, ist Kacke, ihr müsst bezahlen. Die bauen Druck auf, die geben dir die Tor-URL dazu, um Kontakt aufzunehmen. Wie wird bezahlt? Früher war es per Snail-Mail. Es gab immer eine Zeit, da konnte man per Telefon-Hotline anrufen und das bezahlen praktisch. Gab auch die Paysafe-Karten waren ganz beliebt, aber jetzt, wo die Lösegeldzahlungen in die Millionen gehen, ist Bitcoin und Monero so das beliebteste Zahlungsmittel. Und wie schon gesagt, die Webseiten haben meistens immer schon noch Tipps drauf, wie man am besten Bitcoins kaufen kann. Jetzt nochmal zu der Frage, wie das so mit der Bezahlerei ist oder wie viel Prozent dazu bezahlen, das kann ich nie beantworten, aber Chain Analysis hat mal eine Analyse gemacht, wie viel Geld denn so auf diese Bitcoin oder auf diese Ransomware-Adressen draufgegangen sind. So, und man sieht halt hier schon den Trend, 2017, 18 ging das langsam los, 2019 haben die das langsam mitgekriegt, dass das ein Weg ist, wie man Geld verdient. 2021, die Corona-Zeit, viele haben im Homeoffice gearbeitet, also es ist eine Kombination, die Leute haben wahrscheinlich ihren Arbeitsplatz verloren, sind zu alternativen Arbeitsmöglichkeiten gekommen und viele Firmen mussten sich auch für das Homeoffice öffnen und sind dadurch verwundbar geworden. Und jetzt geht es langsam wieder runter, laut Chain Analysis. Genau, weil die Firmen das halt so lernen. Okay, wir wissen, was Ransomware ist, wir haben Backups, wir haben langsam eine Struktur und wir haben das Problem langsam erkannt. Genau, hier habe ich noch ganz kurz, weil ich gedacht habe, okay, dauert noch 10 Minuten. was ich ganz spannend finde, ist, wenn die Opfer mit der Ransomware-Gruppe in Verbindung treten, so, wenn die darüber diskutieren, wenn die das ausdiskutieren, über wie die schreiben. Und Lockbit hat auf ihrer Webseite hat einfach mal einen Chat veröffentlicht. Hier rechts sind die Angegriffenen, die Opfer praktisch, und hier links sind die Ransomware-Gang. Da beschimpft sich keiner oder so, das ist kurz und knapp und sehr professionell, wird sich kurz begrüßt, dann wird nachgefragt, okay, habt ihr wirklich, was für Daten habt ihr, schickt uns mal die Daten, die Dateiliste, dann sind die super aufmerksam und sagen, ja, das dauert eine Weile, weil es super viele Dateien sind, die wir von euch stehlen konnten, halt so. Dann wollen die die Daten noch verifiziert bekommen. Okay, wir möchten von der Liste noch die und die Dateien haben. Die werden denen dann auch angeboten, also zum Download angeboten, mit dem Passwort. Genau, und dann können Sie sich noch Zeit erbitten. Der Support geht darauf ein und dann antworten die einfach irgendwann nicht mehr. Einfach aus dem Grund, weil sie beschlossen haben, die bezahlen Ransomware-Gangs nicht. Weil das ist immer das Schlechteste, was man machen kann, weil man dann das kriminelle System dahinter fördert und das Geld niemals in gute Kanäle fließt. Okay, Frage ist, wer ist dahinter? Nachdem so viel Aufwand ist, wer ist dahinter? Es gibt zwei Gruppen, es gibt so die Cybercrime-Ecke und dann so die Advanced Persistent Threats Ecke, also die APTs. Die Cybercrime-Gruppen, das sind wirklich so Privatpersonen oder private Gruppen, die in ihre eigene Tasche wirtschaften. Die Gruppenmitglieder, die kennen sich nie. Die müssen sich nie unbedingt kennen, die kennen sich über anonymisierte Chats als Nicknames und Qualität durch die Arbeit, die man abliefert. Ja? Und viele sehen das auch als Fulltime-Job, den die da machen. Ja? So der Angriff in die Netze rein, die Software entwickeln, die da machen, das kostet schon viel Zeit. Also das machen die auch als Beruf. Auf der anderen Seite hier die staatlich gesteuerten Angreifer. Das heißt auch Ransomware ist ein Angriff, den Staaten durchführen. Manchmal auch so Militärgruppen, ja, gerade mit NotPetya, das war bewiesen, dass es der russische irgendwas Geheimdienst war. Vergessen. Aber ja, hier ganz kurz, Ransomware-Gruppe Conti. Ich habe, von Conti ist eine Gruppe, die hat russische und ukrainische Mitglieder gehabt und als der Krieg angefangen hat, haben die sich ein bisschen zerworfen, weil Conti die russische Seite eingenommen hat und das fanden die ukrainischen Mitglieder nicht so gut und dann haben sie den ganzen Chat geleakt und für Analysten offengelegt. In der Verbindung habe ich einfach mal die ganzen Opfer von Conti runtergeladen und visualisiert. Man sieht also praktisch, dass die Hackergruppe Conti schon einen klaren Fokus hat, ja, auf Europa und auf Amerika und dass es keine Opfer in Russland gibt, ja, weil Russland verfolgt keine Hackergruppen, die nicht russische Firmen angreifen. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt so ausgiebig geschrieben ist, aber zumindest machen sie nicht aktiv was dagegen. Genau, wir sehen auch hier Opfer in Deutschland, England, Frankreich und USA relativ viel. Der nächste Punkt, ja, Attribution ist hot. Das habe ich jetzt schon erwähnt, dass hier praktisch schon viele Ransomware-Gruppen aus Russland, Ukraine, aus den osteuropäischen Ländern kommen. Natürlich auch aus anderen Ländern. Das ist jetzt nie auf die Länder bezogen. Es gibt auch noch welche aus Iran zum Beispiel, habe ich jetzt auch eine gesehen. Auf der anderen Seite, ja, State-Sponsored, wer macht das? Russland habe ich schon erwähnt. Es gibt aber auch, und das ist relativ wichtig, Nordkorea finanziert sich damit. Also Nordkorea macht sehr viel Ransomware-Attacken, weil die sich darüber finanzieren und einfach Devisen ins Land holen. Okay, Structure, jetzt ganz kurz noch. Conti Ransomware Group, ja. Ich habe gesagt, dass die Kommunikation von denen geleakt ist und Checkpoint hat die Kommunikation ausgewertet. Ja, die hat die ausgewertet, die haben festgestellt, okay, es gibt Gruppen, ja, es gibt Manager, es gibt Coder, es gibt Leute, die Ransomware aktiv entwickeln, aber die führen dann nicht die Angriffe durch. Es gibt die Manager, die im Endeffekt alles kontrollieren. Es gibt die Tester und die Krypto, die praktisch prüfen, ob die Ransomware funktioniert und ob das beim Kunden auch geht. Dann gibt es die Hacker, die in die Systeme eindringen. Dann gibt es HR, ja, die kümmern sich um die Bezahlung und dass neue Leute rankommen und wieder eingearbeitet werden. Affiliates gibt es. Es gibt ein Affiliate-Programm. Das heißt, okay, man muss nicht unbedingt Mitglied der Gruppe sein. Die Gruppe stellt dann auch einfach Infrastruktur und die Ransomware zur Verfügung. Aber da kommen wir gleich noch zu. Manche Gruppen sind organisiert wie kleine Firmen. So, und die müssen sie wahrscheinlich, weil sonst wären sie wahrscheinlich schon lange untergegangen. So, und die Folie überspringen wir noch ganz kurz. Affiliates, ja, jeder kann mitmachen, der genügend kriminelle Energie hat. Und wie schon gesagt, Lockbit ist so eine Gruppe, die schon sehr auf Öffentlichkeitswirksame abzielt. mit dem Ziel, dass halt jeder mitmachen kann. Und das haben die für die Affiliates, für das Mitarbeiterprogramm praktisch in alle Sprachen übersetzt. Ja. Die Regeln sind ausgearbeitet. Also es wäre schön, wenn keine Kernkraftwerke, Wärmekraftwerke, Wasserkraftwerke angegriffen wären und auch keine post-sowjetischen Länder. Und der Prozentsatz des Partnerprogramms beträgt 20%. Das heißt, jeder, der einen erfolgreichen Ransomware-Angriff durchführt, kriegt 20% von der Beute. Muss aber zu sagen, da gibt es keine Ehre unter den Ganoven. Da würde ich mich nie drauf verlassen. Okay, so kommen wir zu den letzten zwei Slides. Prevention, Mitigation. Okay, wie kann man sich schützen als normaler Endnutzer? Ja, das ist das, was sie alle sagen. Ja? Leute, macht Backups. Kauft euch eine Festplatte, steckt die Festplatte an, richtet die ein. Jedes System hat das. Windows, Mac hat das. Macht das Backup, steckt es wieder ab, macht es immer pro Woche oder immer im Monat, aber lieber ein Backup als kein Backup und lieber ein Offline-Backup. Genau. Macht eure System-Updates, das ist wichtig. Ja. Installiert euch eine Antivirus-Software, weil die machen auch so Behavior-Detection und sowas. Die erkennen das in der Memory, wenn sowas passiert, wenn da viel File-Zugriff ist. Genau. Und Awareness, ne? Guckt, was ihr klickt, guckt, was ihr macht. Und wenn ihr euch mal nicht sicher seid, Virus Total. Ja, gibt es eine Webseite, Virus Total, nehmt ihr die Datei, ladet die hoch, da wird das von ganz vielen Antivirensystemen gescannt. Das zeigt euch an, okay, ist böse, malicious ist nie böse. Kurze Information, das ist so ein Researcher-Portal, also da treibe auch ich mich rum. Das heißt, eure Dateien sind da nicht privat oder gelöscht, die bekommen dann auch Forscher, ja, Sicherheitsanalysten und so weiter, weil falls es eine Ransom oder falls es irgendeine Schadsoftware ist, dass man da gegenarbeiten kann. Okay, falls euren Rechner verschlüsselt hat, gibt es ein super tolles Projekt, das nennt sich nomoreransom.org. Auf der Webseite werden Entschlüsselungsprogramme bereitgestellt, weil nicht jeder, der eine Ransomware schreibt, hat Ahnung, wie es funktioniert und die haben Lücken. Und dann gibt es super tolle Reverse Engineers, die gucken, wie es funktioniert und dann ein Programm schreiben und das zur Verfügung stellen, dass jeder seine verschlüsselten Dateien wieder entschlüsseln kann. Gibt es nicht für alle, aber manche Sachen haben einen Fehler und dann klappt das. nomoreransom.org. So, okay, wir machen das Firmen. Das ist jetzt die letzte Slide. Bei den Firmen bin ich der Meinung, okay, also expect to be hit. Ja, also definitiv schon mal erwarten, dass man getroffen wird, weil es lässt sich sehr schwer verhindern, gerade wenn sehr viele Leute mitarbeiten. Es gibt super viele Lücken und Möglichkeiten, wie ich euch gezeigt habe. Trotzdem noch, Offline-Backups ist super wichtig und so Mitarbeiter-Awareness-Trainings, ja, also dass die Mitarbeiter wissen, was sie machen. Und da ist super wichtig, macht es doch bitte nie langweilig. Ja. Also ich sage, es sind super viele Awareness-Trainings, da hat schon der Typ, der das vorgetragen hat, keinen Bock gehabt. So, und was machen dann die anderen Leute? Wenn es remote ist, die streichen Zaun draußen oder sowas und hören das so nebenbei. Das bringt nichts. Ja, also nie, ja, entweder machst du richtig oder gar nie. Ja, Updates machen, die Software-Version tracken und auch immer mal auf diesen Mailinglisten sein, dass man weiß, welche Software anfällig ist. Und wenn es Systeme gibt, die man nie updaten kann, weil es irgendwie ein spezielles Hersteller-Hardware, was weiß ich, Mikroskop ist, die Netzwerke unterteilen, ja, dass wenn ein Netzwerkbereich angegriffen wird, das nicht gleich in alle Bereiche übergeht, ja. User Permissions auf jeden Fall planen und auch umsetzen, ja, und nicht nur, ja, theoretisch haben wir es, sondern auch, ja, wir sind auch streng dahinter und machen da keine Ausnahmen, ja, und was vielleicht ein bisschen komisch ist, aber encrypt your files if not needed, ja, also verschlüsselt eure Dateien selber, ja, also irgendwelche Mitarbeitergespräche oder andere wichtige Gehaltsunterlagen von 2-3 Jahren, die Firmen sowieso nie brauchen, können sie auch selber verschlüsseln und auf ihren Server legen. Ja? Und dann dauert es halt mal einen Tag oder so, bis der Support die wieder ausgekramt hat. Aber was verschlüsselt ist, kann nicht geklaut werden und veröffentlicht werden. Ja? Und das ist der Punkt. So. Das schützt jetzt nie vor nochmal verschlüsselt werden, aber es schützt vor Veröffentlichen. Genau. Und so hin raus, na, habt einen Plan und testet euren Plan nochmal. Und damit möchte ich mich bedanken, dass ihr alle so schön zugehört habt und nie gegangen seid. Und würde jetzt in die Fragen übergehen, wenn ihr welche habt. Dankeschön. Ich wiederhole die, ja, sehr gern. So. Warte, gibst du mir das? Sonst ruf.
Eine Sache fehlt, benutzt Versionskontrolle.
Für?
Benutzt Versionskontrolle.
Benutzt Versionskontrolle, ja. quasi, fügen wir noch hinzu.
Ja, ich habe gleich mehrere Fragen. Einmal, du hast am Ende die Mailinglisten erwähnt. Welche Mailinglisten empfiehlst du da so?
Von der Software, die ihr nutzt, halt. Also,
okay, ja. Das ist ja natürlich eine Menge.
So. Ja, was. Also ich empfinde, ich empfehle schon das für die Software, die du nutzt. Ja, wenn du viel hast, ist es halt, ja, es ist richtig viel Arbeit. So. Sonst, auch, was auch sinnvoll ist, ist auf einfach mal Sicherheitsforschern auf Twitter folgen, weil neue Angriffe werden darüber immer diskutiert. So, also ich kriege sehr viel mit über Twitter und ich sehe das auf Twitter und dann sieht man so die aufkommenden Trends. So, und dann kriegt man das so relativ einfach in seiner Twitter-Timeline rein.
Okay, kurz noch Frage, ich die Antwort gebe ich einfach. Bei diesem 7-Zip-Angriffsszenario, was du vorhin gezeigt hast, würde da nicht normalerweise noch irgendwie die User Account Control vielleicht noch was machen? Also in der Regel sind ja wahrscheinlich die Leute, die da in Firmen draufklicken, nicht Admins auf ihrem lokalen Rechner, hoffentlich.
Ja, interessante Frage, diskutieren wir draußen. Okay. Ja, okay, ja, muss ich wirklich nochmal drüber diskutieren, wir draußen, ja? Okay. Ja, dann du. Entschuldigung, ja, ich kenne euch da nicht.
Es ist schon länger Virus total, sage ich mal. Und in letzter Zeit ist mir aber aufgefallen, dass einige Virenscanner auch Programme, die offensichtlich nicht verseucht sind,
erkennen. Ja, also. Genau. Also die Frage war, er benutzt schon länger Virus total und ist aufgefallen, dass in letzter Zeit auch Programme gefleckt werden, die nicht verseucht sind von Virenscannern. Ja, die Qualität, die schwankt zwischen den Virenscannern. Ich verlasse mich dann eigentlich nie immer auf die Virenscanner. Ich guck immer hinten drauf noch, wie verhalten sie sich, wie kommunizieren sie, was machen sie. Und ich habe mir ehrlich gesagt meine Antivirenprogramme rausgesucht, die verlässlicher sind als andere. So, das heißt, man muss über die Zeit ein bisschen lernen, wo die Qualität stimmt.
Kann man dann mitkriegen, welche man dann doch noch mal ignorieren sollte?
Draußen. Ja, bitte.
Eine ganz kurze Frage bezüglich Anwendung von Firmennetzen, wie relevant sind da eigentlich Experten, die angreifen, nutzen einfach bloß den Windows-Domain-Controller und den Admin, der es verkackt hat, um sich über das ganze Netz zu verteilen?
Ja, also die Frage ist, in Bezug auf Angriffe für die Firmen, wie relevant sind Exploits und jetzt habe ich den zweiten Teil vergessen.
Und die zweite Frage ist, wie viel davon ist Benutzerfehler?
Ja, und wie viel davon ist Benutzerfehler? Ich würde sagen, im größten Teil sind es Benutzerfehler. Also schon viele Sachen, weil das geht regelmäßig. Sowas hast du täglich. Ja? Und solche Exploits, gibt ja auch Exploits für verschiedene Level. Ja? Privilege Escalation, also dass du einfach nur höhere User Privileges hast. Die werden regelmäßig genutzt, aber so in der wie dieser Eternal Blue Exploit, solche gibt es eher selten. So, die hauen dann aber richtig rein. So, aber ich persönlich würde sagen, es gibt mehr User-Fehler für den Anfang. Beantwortet das deine Frage?
Ja.
Okay, gut.
Eine
kann noch dann. Entschuldigung. Sonst fragt er mich einfach draußen und wir diskutieren draußen weiter, ja.
Warum wird zum Verschlüsseln der symmetrisch verwendet, also der dann verschlüsselt wird, statt eigentlich den Kapsel zu nutzen?
Einfach eine Geschwindigkeitsfrage. Mit dem symmetrischen bist du schneller als mit dem Public Key. Das ist kurze Antwort, aber das ist der Grund. Sehr gerne. Also, ja.
Schade, dass du das Wort Hacker und nicht Cracker benutzt.
Ja. Ja, aber die cracken ja nichts. Die hacken ja mehr. So, Cracker ist, aber das ist wahrscheinlich auch wieder eine Definitionssache, na, wie man Hacker und Cracker identifiziert. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet es spannend, habt ein bisschen was gelernt.